Wir haben ja so eine kleine Serie über das, was Glauben bedeutet. Und wir haben die letzten Wochen gesehen, wie Maria und Josef ihren Auftrag bekommen haben, ihren Glauben herausgefordert hat. Und wir haben gesehen, dass unsere Glaubensschritte oder unser Leben im Glauben eigentlich immer mit Gottes Wort beginnt. Meistens ist es in unserem Fall kein Engel, der uns erscheint, obwohl wir es nicht ausschließen wollen. Aber Gott spricht uns an. Du liest in Gottes Wort und er spricht dich an. Ganz viele verschiedene Dinge, die wir da lesen. Zum Beispiel, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Oder für die Kinder, du sollst Vater und Mutter ehren. Oder ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Sorgt euch nicht. Geben ist seliger als nehmen. Erzählt das Evangelium weiter. Ganz viele Dinge, ganz viele konkrete, praktische Anweisungen, die wir in der Bibel sehen. Also Gott spricht dich an durch sein Wort. Oder Gott legt dir eine besondere Berufung auf dein Herz. Zum Beispiel, mir hat er aufs Herz gelegt, auf eine Bibelschule zu gehen. Und dann hat er zu mir gesprochen, zieh nach Grünstadt. Arbeite bei Praiseland mit solche Dinge, einfach wo du Dinge aufs Herz gelegt bekommst, wo du weißt, okay, das ist jetzt dran für mich. Da will Gott mich gebrauchen oder die Schritte möchte Gott, die ich jetzt gehe. Und wenn Gott jetzt zu dir spricht, fängt mit Gottes Wort an, mit Gottes Reden, dann stehst du vor einer Entscheidung. Folge ich dem nach, was Gott mir gesagt hat, oder folge ich ihm nicht nach? Maria und Josef, die hatten sich entschieden. Sie haben gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, wir wollen es tun, was du sagst. Und das ist der Beginn unseres Lebens im Glauben. Und heute wollen wir uns so ein bisschen anschauen, haben wir im Anspiel schon gesehen, es geht darum, Maria und Josef sind unterwegs. Wie sieht denn ein Leben im Glauben so aus? Nachdem Gott gesprochen hat, nachdem du eine Hingabe gemacht hast, gesagt hast, ja, das will ich tun, wie geht's weiter? Also erstens Gottes Reden, zweitens eine Entscheidung, eine Hingabe und dann als drittes folgt ein Glaubensschritt. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von dem Bergsteiger, die ich erzählt habe vor ein paar Wochen? Jemand, der im Nebel, im Berg gefangen ist und ein Beispiel ist, er hört einfach eine Stimme, die sagt, spring. Das ist eher irrational, einfach ein Sprung ins Ungewisse, ohne irgendeinen Anhaltspunkt. Und das zweite Mal ist es ein Bergführer, der ihm den ganzen Weg beschreiben kann, den er unterwegs war. Und er sagt, spring, unter dir ist eine Felsspalte, da bist du sicher. Also es ist ein rationaler Glaube. Und so, wenn wir diesen Glaubensschritt machen, dann folgst du der Stimme von jemandem, den du kennst eigentlich. Von jemandem, der dir gezeigt hat, dass er vertrauenswürdig ist. Aber so ein Schritt im Glauben ist immer trotzdem ein Schritt ins Ungewisse. Wir haben im Hebräerbrief gelernt, dass Glauben bedeutet, nicht im Schauen zu leben. Also das für wahrzuhalten, was man nicht sieht. Und Gott leitet uns normalerweise so Schritt für Schritt. Gott gibt uns normalerweise nicht so den ganzen Plan. Er sagt, okay, ich möchte, dass du das tust und so und so und so und so und so. Genau wie das funktioniert. Das macht er normalerweise nicht, sondern er sagt, okay, das will ich, dass du tust. Und du machst einen Schritt im Glauben, ins Ungewisse. Normalerweise sind da sehr viele Ungewissheiten. Und normalerweise oder sehr oft ist das, was Gott dir sagt, größer als deine Fähigkeiten. Wo du erstmal das Gefühl hast, oh, ich bin überwältigt, das schaffe ich nicht. Oder das kann ich nicht, das übersteigt deine Kraft. Wir können uns ein paar Beispiele in der Bibel anschauen. Bleiben wir gleich mal bei dem Teenager Maria. Sie hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Aber denkt ihr, war der Maria dann ein bisschen mulmig, als sie die Veränderungen in ihrem Körper gespürt hat und gemerkt hat, oh, ich war wirklich schwanger. Wie werden Josef reagieren? meine Eltern und seine Eltern und unser Dorf, werden sie uns ausstoßen? Werden wir das alles alleine so schaffen? Oder denkt an Josef, der Engel hat ihm gesagt, nimm Maria zu dir, heirate sie, auch wenn du nicht verstehst, wie sie schwanger werden konnte von Gott. Aber was werden die Leute sagen? Werde ich Arbeit finden? Werde ich meine Familie versorgen können? Und überhaupt, wie erzieht man denn den Sohn Gottes? Bin ich dieser Aufgabe gewachsen? Aber er tat einen Schritt und er nahm Maria zu sich. Und dann geht es weiter, ein Schritt ins Ungewisse erstmal. Oder wir könnten im Alten Testament an Abraham denken. Und lass uns da gemeinsam lesen im 1. Mose Kapitel 12. Übrigens, für die, die Notizen machen, wir werden so 7 Eigenschaften sehen, wie Leben im Glauben aussieht. Und dann werden wir uns 6 Gründe ansehen, warum wir trotzdem im Glauben leben wollen. Das Leben von Abraham, 1. Mose Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gottes Wort, damit fängt es an, Gottes Reden. Dann haben wir im Vers 4 die Reaktion von Abraham. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Hebräerbrief Kapitel 11 haben wir gelesen, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Abraham war ein wohlhabender Mann in seiner Stadt. Er war ein angesehener Mann, 75 Jahre alt. Und dann sagt Gott zu ihm, zieh weg, verlass deine Heimat, zieh weg. Wohin genau, erkläre ich dir später, erstmal Richtung Westen. Wir haben gelesen, er zog aus, ohne zu wissen, wohin. Und Gott hat ihm auch gesagt, ein großes Volk wird aus dir hervorgehen und durch deine Nachkommen werden alle Menschen gesegnet werden. Abraham war 75 Jahre alt an dem Punkt. Rentner, würden wir heute sagen. Der hat sich zur Ruhe gesetzt. Abraham war versorgt, er hatte Knechte und Mägde, hatte sein Haus. Eigentlich Zeit für einen ruhigen Lebensabend. Und ich bin mir sicher, er hatte andere Pläne. Und dann spricht Gott zu ihm in sein Leben und sagt, Abraham mit 75, pack deine ganzen Sachen und zieh los. Tausch dein Haus gegen ein Zelt, setz deine alte Frau auf ein Kamel, hier, Richtung Westen. Geh einfach, Abraham. Und ich werde dir einen Sohn geben. Ja, wie? Das klingt erstmal ziemlich unmöglich, oder? Er war alt, seine Frau war alt, jenseits der Wechseljahre, unmöglich noch Kinder haben. Hey, ich bin alt, habe ich überhaupt noch die Kraft, so eine Reise auf mich zu nehmen? Nochmal umzuziehen? Wer weiß wo, nochmal neu anzufangen. Und dann, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass es nochmal 25 Jahre waren, bis er wirklich den verheißenen Sohn bekommen hat. Wie würde euch das gefallen? Als 75-Jähriger nochmal 75 Jahre, bis du 100 bist, zu warten, ist unmöglich. Menschlich gesehen, völlig unmöglich. Denkt ihr, er hat manchmal gezweifelt in diesen 25 Jahren? Gefragt Gott, wie soll denn das passieren? Und wie denkt ihr, hat die Sarah das aufgenommen, die Nachricht? Als Abraham gesagt hat, Schatz, Gott hat zu mir gesprochen, wir ziehen weg. Wohin? Keine Ahnung. Die Richtung? Was denkt ihr, hat seine Familie gesagt? Seine Verwandten? Waren die begeistert? Vielleicht bist du Rentner und hast dich so zur Ruhe gesetzt. Oder vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich so niedergelassen hast, wo du deinen Platz gefunden hast im Leben, wo du dich wohlfühlst, wo alles geregelt ist. Vielleicht geht es dir so, dass Gott dir einen neuen Auftrag gibt oder eine neue Berufung schenkt. Plötzlich spricht der Gott in deinen geregelten Alltag hinein, in deinen Ruhestand und sagt, hey, hier ist was, ich möchte, dass du das tust. Hier, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Und ich persönlich, ich kenne ein paar Menschen, die noch im Alter als Rentner in die Mission gegangen sind. Ich habe vorgestern auch einen wunderbaren alten Mann getroffen, kennengelernt in Ludwigshafen. Wir hatten da Geburtstagsfeier für eine 88-jährige Frau. Und der hat über 40 Jahre lang treu einen kleinen Bibelkreis geleitet in seiner Kirchengemeinde in Ludwigshafen. Eine Handvoll Leuten. Und er hat gesagt, ich habe öfter mal dran gedacht, okay, es ist genug, ich lasse es. Öfter dran gedacht, aufzuhören. Und seine Frau hat öfter mal gesagt, hey, du machst es jetzt 40 Jahre, lass gut sein. Er hat gesagt, irgendwie lässt mich Gott nicht aufhören. Und hat immer weitergemacht. Er ist ein Glaubensheld für mich. Ein Mann, der treu ist, über zig Jahre hinweg einer kleinen Gruppe von Menschen Gottes Wort zu lehren. Denkt an Sarah. Denkt ihr, er hat es von Sarah Glauben verlangt, dem Abraham zu folgen? Sei gekommen, Schatz, pack die Sachen, wir ziehen weg. Sarah ist wirklich ein Vorbild in der Bibel für eine Frau, die ihrem Mann untergeordnet ist, die sich leiten lässt von ihrem Mann. Und es war nicht so, dass der Abraham so ein Riesenglaubensheld war, der nie Fehler gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Wir haben vielleicht so dieses Bild, Vater Abraham, der hier mit Bestimmtheit und Entschlossenheit vorangeht, der hier seine Familie leitet und weise Entscheidungen trifft. Ich weiß nicht, ob das das biblische Bild ist. Ich habe den Eindruck, dass Abraham eher so ein ängstlicher Typ war. Und zweimal, zuerst wegen der Hungersnot, da sind sie nach Ägypten gegangen. Und dann später, als sie ins Land Kanaan kamen, zum König Abimelech dort oder Fürsten Abimelech, da hat er zweimal zu Sarah, seiner Frau, gesagt, hey, sag den Leuten, du bist meine Schwester. Es war eine schöne alte Frau, die Sarah. Und Abraham hat gesagt, sag, du bist meine Schwester, weil er Schiss hatte, dass sich irgendein mächtiger Mann des Landes in seine Frau verknallt und dann ihn beseitigt, um seine Frau heiraten zu können. Und es war nicht ganz gelogen, die Sarah war ja seine Halbschwester und Sarah hat es getan. Weißt du, ihr Frauen, was würdet ihr über einen Mann denken, wenn er sowas von euch verlangen würde? Hey, ich hab Schiss, ich wälze das Risiko auf dich ab, liebe Frau. Habt doch mich erwischt nicht. Was hättet ihr gedacht über diese Situation? Und das Krasse ist, in beiden Fällen, zuerst der Abraham und dann der Abimelech, die Sarah tatsächlich in ihren Harem übernommen. Wollten die wirklich heiraten, die Frau? Und wir sehen aber dann, wie Gott sie auch beschützt hat in dieser Situation und wie Gott sie gesegnet hat und ihren Mann wegen ihr gesegnet hat. Wow, ihr Frauen, braucht es manchmal Glauben, euren Mann nachzufolgen, euch leiten zu lassen? Denkt an Josua. Sie kam an den Jordan. Wer mitlesen will, Josua, Kapitel 3, Vers 13. Gott spricht, Jordan hat gerade Hochwasser, ein reißender Fluss. Und Gott spricht zu ihnen, es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Denkt ihr, das war mal ein Schritt im Glauben? Es war ein bisschen riskant, in den reißenden Fluss reinzusteigen, darauf zu vertrauen, dass das Wasser dann plötzlich stehen bleibt. Und was, wenn nicht? Was, wenn die Priester samt der Bundeslade abgesoffen wären? Wie wäre der Josua dann da gestanden? Der gesagt hat, hey Leute, ich erkläre euch mal Gottes Plan, was Gott vorhat mit uns. Als Leiter, ich gehe voran. Oder ihr Priester geht voran, das ist, was Gott mir gezeigt hat. Ihr macht einen Schritt in den reißenden Fluss und das Wasser wird stehen bleiben. Was, wenn nicht? Was, wenn die weggespült werden? Josua hätte mindestens sein Gesicht verloren. Vielleicht hätten sie ihn gesteinigt. Wer weiß. War riskant. Oder denkt an das Leben von Paulus. In der Apostelgeschichte 14 haben wir auch so eine interessante, herausfordernde Situation. Da ist Paulus auf der ersten Missionsreise in der Stadt Lystra. Und wir lesen da in Apostelgeschichte 14, Vers 8. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Saß schon immer da, alle haben den Lahmen gekannt. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Gott hat ihm hier scheinbar ein Wort der Erkenntnis gegeben. Okay, der hat Glauben, geheilt zu werden. Ich will den jetzt heilen. Da sprach er, der Paulus, mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Was denkt ihr, ist dem Paulus durch den Kopf gegangen? Als er diesen lahmen Mann sieht, der nie gegangen ist in seinem Leben. Und sagt zu ihm, sprich zu ihm, steh auf. Und er sprach mit lauter Stimme, steh auf und geh umher. Was, wenn nicht? Was dann? Dann stehe ich ganz schön blöd da. Gibt auch so Situationen in unserem Glaubensleben. Aber erstmal ist ein Schritt im Glauben, ein Schritt ins Ungewisse. In meinem Leben, als Gott gesagt hat, geh nach Grünstadt. Ich wusste nicht mal, wo Grünstadt ist. Ich wusste nicht, wo ich leben werde, wie ich leben werde, wie das alles funktionieren sollte. Aber erstmal ein Schritt. Oder als Gott uns in unserem Leitergebetskreis zuerst aufs Herz gelegt hat, eine Jesus Night zu veranstalten. Wir hatten keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung, ob 50 Leute kommen oder 100 Leute. Dann am Ende waren es, ich glaube, 600 oder so das erste Jahr oder 800. Also weit unsere Erwartungen übertroffen. Und wenn man heute drüber nachdenkt, an was wir alles nicht gedacht haben, wenn da irgendwas passiert wäre, wären wir wahrscheinlich alle im Gefängnis gewesen. Damals hat keiner an Versicherung gedacht oder was ist mit der Anlage, wenn da was kaputt geht. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll und werden überhaupt Leute kommen, aber Gott hat gesprochen, Gott hat uns was aufs Herz gelegt. Einen Schritt gemacht und ich meine, jetzt ist überwältigend zu sehen, was Gott daraus gemacht hat. Also weit mehr, als wir erwartet hätten. Nicht zumindest, mein Glaube war viel zu klein. Aber es fängt an mit einem Glaubensschritt. Und ich denke an eine Situation, wo Gott mir gezeigt hat, okay, ich soll mich einem Vorgesetzten unterordnen, mit dem ich nicht wirklich einer Meinung war. Ich hätte die Dinge anders gemacht, als er das tun wollte. Und da sich zu demütigen und zu sagen, okay, du bist der Chef, Gott hat mir gezeigt, ich soll dich unterstützen, das ist meine Berufung hier in dem Job. Herausfordernd. Oder für mich ist es jedes Mal eine Überwindung, rauszugehen auf die Straße mit Leuten zu reden. Ist nicht das Natürlichste für mich, jetzt Leute anzuquatschen, die ich noch nie getroffen habe. Ist ein Schritt im Glauben. Schritt ins Ungewisse erstmal. Oh, was wird uns erwarten? Fühlst du dich manchmal kraftlos und müde? So dieses Gefühl, boah, ich kann das jetzt nicht, was Gott von mir möchte. Diese Person da zu vergeben, die mich so verletzt hat. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oder hier auf die Straße rauszugehen. Das ist nicht mein Ding. Oder vielleicht bei dem Missionseinsatz mitzumachen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kraft dazu habe. Vielleicht meinem Mann, meiner Frau treu zu sein in einer schwierigen Situation. Manchmal fühlen wir uns kraftlos und müde. Mir geht es manchmal so Samstagnachts, wenn ich noch spät Samstagnachts da sitze und eine Predigt vorbereite. Und was sind ihr, die ihr Predigten vorbereitet, Bibelstunden vorbereitet? Manchmal hat man so einen Durchhänger, wo du sitzt und einen Text liest und du könntest genauso gut das Telefonbuch lesen. Du hast so null Inspiration und du weißt, okay, in 6, 7 Stunden muss ich eine Predigt halten. Gott, hilf mir, ich bin müde. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, noch aufzubleiben, weiter dran zu bleiben. Anfechtungen da, ich kann es nicht, Gott. Braucht es Glauben, um weiter dran zu bleiben. Also, dritter Punkt ist, erstens, Gott spricht, zweitens, du musst diese Entscheidung treffen und dann der dritte Punkt ist ein Schritt im Glauben. Schritte ins Ungewisse. Und da wird die Beziehung wichtig, oder? Beziehung zu Gott. Du siehst nicht, wohin du gehst, aber du gehst an der Hand des Vaters. Du weißt, mit wem du gehst. Das ist wichtig fürs Leben im Glauben. Leben in Beziehung mit Gott. Du bist nicht alleine, wenn du so Schritte im Glauben machst. Vierter Punkt ist, was wir beobachten können über ein Leben im Glauben. Leben im Glauben ist nicht immer unbedingt einfach. Der Weg, den Gott für uns hat, ist nicht immer unbedingt der einfachste Weg oder der bequemste Weg. Und das ist eine Herausforderung, oder? Das braucht wieder Glauben, weil das ist gegen unsere Natur, gegen unsere natürliche Veranlagung, gegen unser Fleisch. Wir wollen gern alles unter Kontrolle haben. Wir wollen normalerweise immer den bequemeren Weg, den einfachen Weg gehen. Aber das, was Gott uns sagt, das übersteigt oft unser Vermögen. Und da müssen wir uns auf ihn verlassen, auf den Heiligen Geist in uns, auf seine Kraft. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Und Jesus hat uns das gesagt, das ist keine Überraschung. Er hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also Gott führt uns in unserem Glaubensleben bewusst in Situationen, wo wir überfordert sind. Das ist normal, das gehört dazu. Da werden wir gestreckt und gedehnt und da müssen wir wachsen. Gott zu vertrauen, wenn die Finanzen nicht da sind zum Beispiel. Gott zu vertrauen, dass er die Kraft gibt für eine bestimmte Situation. Treu zu sein. Wir haben schon drüber geredet, Leben im Glauben ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass wir ohne Jesus Schiffbruch erleiden. Dass das, was wir tun, eigentlich ohne Gott nicht erklärbar ist. Dass die Leute sagen, hey, das ist durchgeknallt, das ist verrückt. Also Leben im Glauben ist oft herausfordernd, ist oft auch entbehrungsreich, braucht Selbstverleugnung. So ein Glaubensschritt ist eigentlich immer ein Schritt aus meiner Komfortzone heraus, aus dem, was für mich natürlich ist. Ich möchte, dass du da Bibelstunde lehrst oder mit den Kindern. Oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. vor Leuten stehen, ne? Wie furchtbar. Aber wenn Gott dir das aufs Herz legt, Schritt im Glauben, Schritt aus der Komfortzone heraus. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte mit Maria. Maria im 9. Monat schwanger. Denkt ihr, sie hatte Lust, so ungefähr 150, vielleicht ein bisschen mehr Kilometer auf dem Esel zurückzulegen, ein paar Tage unterwegs zu sein? Glaube nicht. Jennifer und ich, wir waren vorgestern beim IKEA. Das ist ein Glaubensschritt für einen Mann übrigens. Ich glaube, IKEA ist konzipiert für Frauen und konzipiert Männern, den letzten Nerv zu rauben. Zumindest mir geht so. Aber Jennifer war müde, einfach durch das Durstlaufen durch den IKEA. Musste sich hinsetzen, musste ausruhen. Hier haben wir Maria, die auf dem Esel sitzt, tagelang. Nicht der Traum einer schwangeren Frau. Und denkt ihr, es war ihr Plan, ihr Kind in den Stall zur Welt zu bringen, so zwischen Eselbeinen und Pferdeäpfeln? Wir stellen uns das oft sehr romantisch vor, aber war ein bisschen rustikal damals. Und wie war es, Jesus am Kreuz leiden und sterben zu sehen? War nicht einfach. Und wenn wir im Glauben leben, wenn wir dem nachfolgen, was Gott uns sagt, kommen die Dinge oft anders, als man denkt. Eigentlich meistens. Ich habe noch keinen Missionseinsatz oder Evangelisationseinsatz gemacht, wo alles so gelaufen ist, wie wir das geplant hatten zum Beispiel. Das passiert nicht. Oder als Gott mich berufen hatte, in die Mission zu gehen, ich hatte ganz andere Vorstellungen, wie das alles laufen wird. Hey, super, da werden die Leute sich bekehren, du kannst hier Bibel studieren, Bibel lehren, was du gerne machst und wirst viel Zeit für stille Zeit mit Gott haben. Herausfordernder denn je. Und dann, als ich hier nach Grünstadt kam, ich glaube, die ersten 1,5 Jahre habe ich vielleicht 2-3 Mal gelehrt und sonst habe ich viel geputzt und gebaut und es war ganz anders. Kommt anders, als man denkt. Also wenn du im Glauben leben möchtest, ein Gebot ist, sei flexibel, sagt die Bibel. Muss flexibel sein. Es gibt so einen Spruch, glückselig sind die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. Also muss flexibel sein. Du musst demütig sein. Du musst damit rechnen, dass es nicht einfach sein wird. Dass es deine Kraft manchmal übersteigt und normalerweise ist das Teil des Plans eigentlich, das gehört mit dazu. Paulus, der größte Missionar der Geschichte, es ist unglaublich, was Gott durch einen einzigen Mann vollbracht hat. Aber als dann die Korinther schreibt, schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 3, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Das war der große Missionar Paulus, in Schwachheit und in Furcht und mit vielem Zittern. Hat hier einer kritischen und chaotischen Gemeinde gedient. Und Paulus hat sich der Situation offensichtlich nicht gewachsen gefühlt. Aber er blieb trotzdem dort in Korinth, mindestens 1,5 Jahre. Und hat er treu gelehrt. In Schwachheit, mit Furcht und mit Zittern. Auch das braucht Glauben. Jeden Morgen wieder aufzustehen und schwierigen Leuten zu dienen. Wenn du dich schwach fühlst, krank bist, wenn du dich ausgelaugt fühlst unter geistigen Anfechtungen. Vielleicht bist du in so einer Situation, einen schwierigen Vorgesetzten hast, schwierige Person. Gott sagt, ich möchte, dass du dir dienst. Vielleicht schwierige Kinder, rebellische Kinder und jeden Tag ist es ein Kampf. Und diese täglichen Kämpfe, die reiben uns auf, oder? Und es wäre so leicht zu sagen, hey, ihr könnt mich alle mal, macht doch einfach gerade, was ihr wollt. aber nicht dran zu bleiben und immer wieder zu lehren und zu ermahnen und zu züchtigen und das mit Liebe und Geduld und mit Konsequenz, hey, das braucht Glauben. Das ist eine Aufgabe. Und der fünfte Punkt in unserem Leben mit im Glauben ist, wir brauchen Ausharren. Wir brauchen Geduld. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen eigentlich. Jesus sagt im Gleichnis vom Sämann, dass in der guten Erde, das sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. 2. Korinther 6, Vers 4 schreibt der Paulus, in allen empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten und so weiter. Hebräer 6, Vers 12. Sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, ich schreibe euch das, was ich euch schreibe, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Also wir müssen dranbleiben, wir brauchen Ausdauer, wir brauchen Ausharren. Wie gesagt, Abraham, 75 Jahre alt, musste noch 25 Jahre lang ausharren, bis er die Erfüllung dieser Verheißung eines Sohnes von Isaak erlebt hat. Und die letztliche Erfüllung von der großen Verheißung, ihr werdet ein großes Volk sein und so weiter, das hat er gar nicht erlebt. Im Himmel. Zumindest in dieser Welt hat er es nicht erlebt. Noah hat 100 Jahre lang an der Arche gebaut, bis es dann letztendlich geregnet hat. Ausharrend. David wurde von Samuel zum König über Israel gesalbt und dann die nächsten 15 Jahre war er auf der Flucht vor König Saul. Nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, dieses Glaubensabenteuer. Ausharren. Sechster Punkt ist, wir sehen im Leben, im Glauben eine menschliche Komponente. Im Glauben leben bedeutet nicht einfach still da zu sitzen und zu sagen, okay, ich tue nichts und ich warte, dass Gott irgendwie seine Verheißungen erfüllt. Josef ist nicht da gesessen, hat gesagt, okay, schauen wir mal, ob Gott uns nach Bethlehem beamt oder wie immer er das machen kann, entrückt und versetzt, so wie er das mit Hesekiel gemacht hat. Nee, er ist hingegangen und hat im Rahmen seiner Möglichkeiten beigetragen zu diesem Weg, zu diesem Projekt, wenn wir so sagen wollen, zu dem Gott ihn berufen hat. Er hat sich einen Esel besorgt, er ist in Bethlehem von Tür zu Tür gelaufen, hat angeklopft. Also Glaubensleben ist nichts völlig Passives. Francis Schaeffer hat es genannt, es ist aktive Passivität. Also es hat beides. Da ist ein Aspekt in unserem Glaubensleben, den wir nicht tun können. Das übersteigt uns, das ist unmöglich für uns. In dem Sinn sind wir passiv. Da können wir nur vertrauen, dass Gott seinen Teil dazu gibt. Aber auf einer anderen Seite ist es aktiv für uns. Wir müssen uns Gott hingeben. Wir müssen diesen Schritt aufs Wasser machen, diesen Schritt ins Ungewisse machen, diesen Glaubensschritt einfach gehorsam sein, dem folgen, was Gott uns sagt. Das ist unser aktiver Teil. Und dann, das ist der siebte Punkt, es gibt eine göttliche Komponente. Es gibt da immer einen Anteil, den nur Gott tun kann, was wir nicht tun können. Wenn wir an Maria denken, Maria konnte nicht alleine schwanger werden. Das ist unmöglich. Das musste Gott durch sie machen. Aber immer, wir sehen immer beide Teile. Du musst rausgehen auf die Straße. Und dann schickt Gott dir Leute vorbei und er führt das Gespräch und er gibt dir Bibelstellen in deinen Kopf zum Beispiel, während du mit jemandem redest oder gibt dir ein Wort der Erkenntnis, wo dieser Mensch steht und was sein Herz anspricht. Und Gott gibt dir die Kraft, während du es tust, nicht vorher. Es bleibt ein Schritt im Glauben. Du musst erstmal rausgehen und dann trifft Gott dich mit seiner Kraft. Und mit seiner Gnade das auch wirklich zu tun, wozu er dich berufen hat. Und Gott wird dir immer die Fähigkeit geben, wird dich immer zu rüsten, das zu tun, wofür er dich berufen hat. aber erst nachdem du den Schritt gemacht hast. Viele sitzen rum und warten, okay Gott, wenn du alles versorgst, wenn du mir alles gibst, hier diese Person, die ich nicht leiden kann, der ich vergeben soll, Gott, wenn du mir Liebe für die Person schenkst und mir diese innere Kraft und diese Freude, das zu tun, dann werde ich den Schritt machen. Und Gott, wenn die Finanzen da sind für die nächsten 2 Jahre in der Mission, dann mache ich den Schritt und dann gehe ich. Das wird nie passieren. Viele Leute warten darauf, dass Gott zuerst alles ins Grüne, alles richtet und dann ist es kein Glaubensschritt mehr. Also, erster Schritt ins Ungewisse, ohne die Ressourcen, ohne zu wissen, einfach im Gehorsam. Okay, Gott, du hast gesprochen, ich mach's. Und dann, während du das tust, in der Situation, schenkt Gott seine Gnade dazu und seine übernatürliche Befähigung und tut ein paar Wunder, dass es alles so klappt. Und das ist Gottes Anteil. Du weißt, dass du Menschen nicht bekehren kannst. Das ist unmöglich für uns. Nur Gott kann das. Aber du gehst und sagst das Evangelium anderen weiter. Und dann kannst du beobachten, wie Gott wirkt. Und Gott sieht Menschen und bereitet sie vor. Und du gehst auf den Bruder und auf die Schwester zu, um dich zu versöhnen. Glaubensschritt gegen dein Gefühl. Und dann schenkt Gott die Kraft. Ich habe schon erzählt, glaube ich, ein paar Mal dieses Beispiel von Corrie ten Boom. Diese Frau aus Amsterdam, ihre Familie war eine gläubige Familie, waren Christen und sie haben während der Nazizeit Juden versteckt bei sich im Haus und sind verraten worden, aufgeflogen, ins KZ gekommen. Ihre Eltern, ihre Schwester sind umgekommen im KZ. Sie hat überlebt und hatte dann so einen Reisedienst, wo sie Menschen von Jesus erzählt hat und über ihre Erlebnisse gesprochen hat. Und bei einer solchen Konferenz kam ein Mann auf sie zu, der ein KZ-Aufseher war in diesem KZ, wo sie war. Und der an dem Tod ihrer Schwester auch irgendwie beteiligt war, soweit ich mich erinnern kann. Und er streckte die Hand entgegen und sagte, ich habe mich bekehrt, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und sie hat gesagt, alles in ihr hat sich gesträubt, das sind diese ganzen Gefühle, dieser ganze Hass, alles ist wieder hochgekommen und das Letzte, was sie tun wollte, war mit diesem Menschen irgendwas zu tun haben oder dem zu vergeben, dem die Hand zu schütteln. Und sie sagt, sie hat sich entschieden, gehorsam auf Jesus einfach die Hand auszustrecken und sie hat gesagt, während sie das getan hat, hat sie so eine Liebe durchflutet für diesen Menschen und sie hat ihn so lieb gehabt, das ist was, was Gott ihr geschenkt hat. Aber erst nachdem sie den Schritt getan hat. Und so funktioniert das Leben im Glauben. Menschliche und göttliche Komponenten. Du betest das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat und Gott hört Gebet. Aber es ist ein Zusammenwirken. Okay, lass uns zum Schluss anschauen. Jetzt haben wir einiges gehört. Okay, Leben im Glauben ist nicht einfach, ist ein Glaubensschritt, ist eine Selbstüberwindung. Bringt uns oft an das Ende von uns selbst. Warum soll man so leben? Warum soll man das tun? Leben im Glauben ist es wert. Ein paar schnelle Punkte hier. Leben im Glauben, Vertrauen auf Gott, im Gehorsam zu Gott ist es wert. Erstens, weil Gott es wert ist. Ich meine, wofür sonst sollte man leben? Willst du dein Leben für selbstsüchtige, kleine, vergängliche Dinge verschwenden? Dein eigenes Ding drehen, statt Gottes Willen zu tun? Römerbrief steht, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns ihm hingeben und für ihn leben. Was sonst sollten wir tun? Es wäre ein verschwendetes Leben, wenn wir nicht für ihn leben. Zweitens, Jesus hat so ein Leben im Glauben für uns gelebt, um uns zu erlösen. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, der Gemeinschaft mit uns, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wir wollen Jesus nachfolgen im Glauben, weil er es für uns getan hat. Drittens, wenn wir im Glauben leben, sammeln wir Schätze im Himmel. Gott belohnt so ein Leben im Glauben. So ein Leben gefällt Gott. Im Hebräerbrief haben wir gelesen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Vierter Punkt, Leben im Glauben ist ein Abenteuer. Ich meine wirklich, ohne Risiko kein Abenteuer. Du kannst dir das aussuchen. Willst du ein langweiliges Leben leben? Sicheres, langweiliges Leben oder willst du ein Abenteuer mit Gott erleben? Man muss sich herausfordern lassen, da musst du einen Schritt im Glauben machen. Wenn du Gott erleben willst, dann musst du im Glauben leben, da gibt es nichts drumherum. Und ich glaube, oft erfahren wir westlichen, bequemen Christen so wenig mit Gott, weil wir so ängstlich sind, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Hey, was, wenn wir wirklich das, was hier in Gottes Wort steht, radikal ernst nehmen würden und einfach ausleben würden? Das wäre radikal, das wäre ein Abenteuer. Wir würden Wunder erleben, das kann ich euch versprechen, weil Gott uns das versprochen hat. Aber wenn du im Glauben lebst, dann wirst du erleben, wie Gott dich versorgt, wie Gott dich gebraucht, wie Gott dich zurüstet, und es gibt nichts Größeres und Erfüllenderes in dieser Welt, als es zu erleben. Fünfter Punkt ist, Gott ist treu. Also wir werden seine Versorgung, wir werden seine Zurüstung erleben, wenn wir ihm vertrauen und ihm gehorsam sind. Maria und Josef haben Gottes Versorgung erlebt. Da war ein Stall. Vielleicht nicht, was sie sich vorgestellt haben, was sie sich gewünscht haben, aber Gott hat uns verheißen, dass er all unsere Bedürfnisse versorgen wird. Da war ein Stall, da war ein Esel. Und bevor Gott sie nochmal umgesiedelt hat und sie nach Ägypten geflohen sind, hat Gott sie versorgt. Da waren diese Weisen aus dem Morgenland, die ihnen Gold und Myrrhe und Weihrauch und all das tolle Zeug da gebracht haben, damit sie diese Reise finanzieren konnten. Gott hat versorgt. Denkt an Mose und an Israel. Gott hat das Meer geteilt. Gott hat Brot vom Himmel geschenkt. Gott hat Wasser aus dem Felsen geschenkt. Er hat Wunder getan. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und ganz offensichtlich, wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, Gott hat ihm die Kraft gegeben, die er gebraucht hat. Wir lesen das sogar manchmal in der Apostelgeschichte. Sturm auf dem dahintreibenden Schiff, der Reise nach Rom. Es war auch eine Reise, die er sich ein bisschen anders vorgestellt hatte. Aber da lesen wir, ein Engel des Herrn stand bei ihm und er ermutigte ihn und er stärkte ihn. Gott hat ihn zugerüstet zum Dienst, und das kann ich dir garantieren, das wird er auch in deinem Leben tun. Wenn du seinem Willen tun willst, wenn du ihm nachfolgen willst, wird er treu sein, seinen Teil zu tun. Ich weiß, Gott hat mich immer versorgt und er gibt immer die Kraft, die nötig ist. Und der sechste Punkt ist, wir wollen im Glauben leben, weil so werden wir ein Teil von diesem großen Plan, den Gott tut, von seinem großen Werk, was er durch die Geschichte tut. Denkt an Maria und Josef. Gott hat den Messias verheißen, einen Retter. Gesagt, er wird der Nachkomme David sein, er wird von einer Jungfrau geboren werden, er wird Nazaräer genannt werden, aber er wird in Bethlehem geboren werden. 650 Jahre zuvor hat der Prophet Micha das angekündigt. Und wir sehen hier, wie Gott alles souverän dirigiert. Lasst uns vielleicht aufschlagen, Lukas Kapitel 2. Letzte Stelle, die wir uns heute anschauen wollen, Lukas Kapitel 2. Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. War der Herrscher über die ganze Welt. Diese Einschreibung geschah als erstes, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Hier sehen wir, wie genau der Dr. Lukas recherchiert hat, als er sein Evangelium geschrieben hat. Lukas ist einer der genauesten Historiker überhaupt. Das ist eine wahre Geschichte, die wir hier lesen. Das ist nicht irgendwie ein erfundenes Weihnachtsmärchen über einen Weihnachtsmann oder das Christkind. Nee, es sind echte Personen. Kyrenius war Statthalter von 12 bis 3 vor Christus. Augustus war der erste römische Kaiser von 31 vor Christus bis 14 nach Christus. Also Lukas datiert uns das hier relativ genau, wann das Ganze passiert ist. Zuvor war Rom eine Republik und Kaiser Augustus Name, seine Oma war eine Schwester von Julius Caesar und Julius Caesar hat den Octavian adoptiert und als offiziellen Nachfolger eingesetzt. Und dann kennt die Geschichte, Caesar wurde ermordet und dann gab es einen Bürgerkrieg, aber Octavian oder Octavianus ging aus dem Bürgerkrieg als Sieger hervor und war dann der Alleinherrscher über das Römische Reich. Das war damals die ganze zivilisierte Welt. Und er ließ sich vom Senat den Titel Augustus verleihen. Das bedeutet so viel wie der Erhabene, war eigentlich ein Gottestitel, also der Göttliche, der Erhabene Kaiser. Das ist der Anfang des Kaiserkults, des römischen Kaiserkults. Und dann eines Tages sehen wir diesen erfolgreichen, stolzen, mächtigen Herrscher, wie er plötzlich eine Idee hat. Steuern. Hey, lass uns eine Volkszählung machen, lass uns die Steuerlisten aktualisieren. Alle Menschen im römischen Reich sollen an ihren Geburtsort ziehen. Und so lesen wir im Vers 3, und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth, Norden Israels. Hinauf nach Judäa, hinauf deswegen, weil Jerusalem und die umliegenden Städte oben auf dem Berg waren und Bethlehem ist ganz in der Nähe von Jerusalem. Also er ging hinauf nach Judäa in Davids Stadt, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Also hier sehen wir die Erfüllung. Der tiefere Grund für diese Einschreibung in die Steuerlisten war eigentlich, dass Gott seine biblische Prophetie erfüllen wollte. Und Leute, wie bringt man eine im 9. Monat schwangere Frau von Nordisrael nach Bethlehem, nach Judäa in den Süden, wie bringt man die dazu, diese beschwerliche Reise auf sich zu nehmen? Kaiserlicher Erlass setzt die Geschichte in Bewegung. Und ich finde das so witzig und so paradox. Da haben wir auf der einen Seite diesen stolzen, mächtigen, wichtigen Mann, den weiß nicht, Barack Obama, wahrscheinlich noch mächtiger, Weltherrscher in der damaligen Zeit, der hier denkt, er trifft hier die Entscheidungen und er lenkt die Geschichte. Und auf der anderen Seite, in Gottes Augen, die wahre Geschichte wurde geschrieben von zwei ganz einfachen, unbekannten Leuten. Maria, kleines Teenager-Mädchen und ihr Verlobter Josef, die haben die Hauptrolle in dieser Geschichte gespielt. Wichtigsten Personen der Welt. Einen kleinen Kaff am Ar der Welt, das war der zentrale Ort, eigentlich, wo Gottes Geschichte geschrieben wurde. Und Gott hat diesen Herrscher über die ganze Welt nur gebraucht, um seinen Willen mit diesen zwei Menschen auszuführen. In der Chronik, 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist es dein Herz? Ist dein Herz bei ihm ungeteilt auf ihn gerichtet? Dann bist du sein Star heute und sein Augapfel. Und Gott will Geschichte mit dir schreiben, will sein Reich mit dir bauen. Hier in Grünstadt, hier am Ader Welt. Im Kleinen. Wenn du im Glauben an ihn lebst und verfügbar bist, seinen Willen zu tun, dann wirst du Teil werden von Gottes ewigen Plan. Wirst du Gottes Mitarbeiter sein und sein Botschafter und sein Werkzeug. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es begeisternd. Und diese Reise im Glauben von diesen einfachen Leuten, Maria und Josef, die hat die Welt verändert. Ihr Gehorsam hat Gottes Retter in die Welt gebracht. Gott will dich und mich gebrauchen, um seinen Retter zu dieser Welt zu bringen. Und wir wissen gar nicht, ob Josef das wirklich je erlebt hat. Kreuzigung, die Auferstehung Jesu, wahrscheinlich ist er relativ früh gestorben, weil er wird in der Bibel nicht mehr erwähnt. Vielleicht war Josef so einer wie Abraham, der in seinem Leben das wahre Ausmaß seines Lebens im Glauben, seines Gehorsams Gott gegenüber, nicht gesehen hat. Aber Leute, welche Freude in der Ewigkeit, wenn du zurückgucken kannst und sehen kannst, was Gott durch dein Leben getan hat. Und manchmal haben wir keine Ahnung. Deine Glaubensschritte mögen dir vielleicht unbedeutend vorkommen. Aber wer weiß, vielleicht ist dieser Typ, dem du das Evangelium erzählst, der nächste Paulus. Und vielleicht ist dieses Kind, in das du so geduldig investierst, für das du so viel aufgibst, was so einen starken Willen hat, wo du so am Kämpfen bist, vielleicht ist das der nächste Billy Graham. Wer weiß. Und vielleicht ist deine Ehe, die schwierig ist und für die du kämpfst, das zusammenzuhalten, ein Vorbild für andere. Ein Vorbild für heile Familien mit heilen Kindern und da ist gute Frucht für Generationen. Und deine Nachfolge, deine Treue, die zieht Kreise, die bringt Frucht, die deine Vorstellung übersteigt. Hey Leute, wir haben keine Vorstellung von dem, was Gott durch einen Menschen tun kann. Und wie viel wert es ist, in eine Person zu investieren und was es bewirken kann. Ich erzähle euch zum Abschluss die Geschichte von Edward Kimball. Wer kennt den? Schon mal je von dem gehört? Ich kenne ihn auch nicht. Ein Nobody, ein kleiner Mann, der hat vor 100 Jahren, über 100 Jahren in Boston gelebt und er hat die Sonntagsschule gelehrt in seiner Gemeinde. Wir würden heute sagen, der hat Kinderdienst gemacht, wie die Marianne und die Petra und die Maria und die Katrin. Und in seinem Kindergottesdienst war ein junger Teenager vom Lande. Der hat nicht wirklich in die Stadt gepasst, der hat sich in der Stadt nicht ausgekannt, die war neu da, der hat sich in der Bibel nicht ausgekannt. Als er das Johannesevangelium aufschlagen sollte, hat er es gar nicht gefunden. Und er konnte auch nicht gut lesen und die anderen Kinder haben ihn ausgelacht. Aber dieser Edward Kimball hatte eine Vision und ein Herz für diesen Jungen und er hat in ihn investiert. Und es war auch seine Gewohnheit, seine Sonntagsschüler persönlich zu besuchen. Und eines Tages ging er in dieses Schuhgeschäft, wo dieser Junge gearbeitet hat und er hat ihn da zu Jesus geführt. Wisst ihr, wer dieser Junge war? Sein Name war Dwight L. Moody, der größte Evangelist des 19. Jahrhunderts. Und als Moody mal in Großbritannien war und dort gepredigt hat, in der Gemeinde von einem jungen Prediger namens Frederick Meyer, da hat er diese Geschichte über seinen Sonntagsschullehrer erzählt, der seine Schüler persönlich besucht hat und der ihn zum Herrn geführt hat und Das hat diesen Meyer so inspiriert, dass er selber Evangelist geworden ist. Aus England. Und dann als der in Amerika wieder gepredigt hat, dieser Meyer in Massachusetts, da hat er gesagt, wenn du nicht gewillt bist, alles aufzugeben, bist du gewillt, dich willig machen zu lassen? Und seine Worte haben einen jungen Mann namens Wilbur Chapman dazu gebracht, Gottes Ruf zu folgen. Und auch der ist ein großer Evangelist geworden. Und einer seiner freiwilligen Helfer bei seinen Evangelisationen war ein Mann namens Billy Sunday. Den hat er bejüngert, der hat später seinen Dienst übernommen und auch der hat tausende Menschen zu Jesus geführt. Und bei einer Billy Sunday Crusade 1924 in North Carolina, da war der Evangelist Mordechai Ham eingeladen zu predigen. Und in der Menge war ein 16-Jähriger, den diese Predigt angesprochen hat. Und seinen Namen kennt ihr alle, das war Billy Graham. Der Mann, der im letzten Jahrhundert oder in unserer Zeit die meisten Menschen zu Jesus geführt hat. Vielleicht das Individuum, der mehr Menschen zu Jesus geführt hat, als je ein anderer zuvor. Und alles hat begonnen mit einem kleinen Sonntagsschullehrer namens Edward Kimball. Und du magst den Edward Kimball nicht kennen, aber wisst ihr was, Gott kennt ihn. Und der Edward teilt die Belohnungen von der ganzen Frucht von Billy Sunday und Moody und Billy Graham. Und Gott kennt dich. Und Gott kennt dein Herz. Und Gott kennt deine Treue und deinen Glauben. Und vertrau weiter. Geh weiter mit ihm im Glauben. Er ist der Belohner. Er weiß, er kennt. Mach weiter Schritte im Glauben. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für die wunderbaren Vorbilder im Glauben, die du uns schenkst. Im Hebräerbrief spricht es davon, von dieser Wolke von Zeugen. Und Vater, das inspiriert uns. Ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir Menschen sind, die Schritte im Glauben machen. Im Kleinen wie im Großen. Vielleicht ist es nur, dass ich auf jemanden zugehe und um Vergebung bitte oder Versöhnung suche. Vielleicht ist es geduldig, dran zu bleiben in einer schwierigen Situation. Vielleicht ist es ein Riesenschritt, wie einen neuen Dienst zu beginnen oder wirklich wegzuziehen und in eine Mission zu gehen und was ganz was Radikales. Aber Gott, ich bete im Großen und im Kleinen, Herr, dass wir nicht aufhören, dir gehorsam zu sein, dir nachzufolgen, das, was du uns aufs Herz legst, uns herausfordern zu lassen. Vater, wir wünschen uns alle, Teil von deiner Geschichte zu sein mit dieser Welt. Ich bete, dass du durch Jesus, gerade in dieser Weihnachtszeit, oder durch uns Jesus zu anderen Menschen bringst. Bereite Herzen vor, mach Herzen offen, damit dieser Same auf fruchtbaren Boden fällt, wenn wir ihnen von dir erzählen. Stärke uns und rüst uns dazu, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.